Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment fühlt sich KI im Finanzsystem nicht wie ein Update, sondern eher wie ein Machtwechsel an. Agenten vergleichen Preise, wählen Zahlungsarten, priorisieren Risiken und stoßen Transaktionen an. Die Entscheidungen wandern vom Menschen ins System. Aber wie viel davon wollen wir eigentlich abgeben? Und wer trägt Verantwortung, wenn die Autonomie Realität wird? Genau deshalb bringen wir Banken, Fintechs, Payment-Anbieter und die Aufsicht an einen Tisch. Wir diskutieren, was AI-Native Finance wirklich bedeutet, wie sich Agentic Banking vom Frontend-Feature zum autonomen Finanz-OS entwickelt und wer den Checkout kontrolliert, wenn die KI einkauft. Wir wollen auf Risk, Fraud, Compliance in Echtzeit, auf die Bedeutung der Kundenschnittstelle und auf echte Vertrauensanker schauen. Es geht nicht um Demos, es geht um Entscheidungen und um die Standards, nach denen KI im Finanzsystem eingesetzt wird. Also, seid dabei am 18. Juni 26 in Hamburg. Alle Infos unter www.ki.exchange. Also kommt nicht, um zuzuschauen, kommt, um mitzuentscheiden und mitzudiskutieren.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Wondra und wer uns in den letzten Wochen begleitet hat, der weiß, wir sind gerade tief eingetaucht in unsere Serie zur Geldwäscheprävention. Wir haben uns durch das EU-L-Paket gearbeitet, über KYC-Prozesse gesprochen und die Verzahnung von Finanzsanktionen mit der Geldwäscheprävention angeschaut. Und heute geht es um die Rolle der Third-Party-Provider. Denn kaum ein Verpflichteter stemmt die Identitätsprüfung und das Monitoring heute komplett allein, ob Videoident-Verfahren oder Lösung auf Basis der EIDAS-Verordnung. Ohne externe Dienstleister läuft in der Branche fast nichts mehr. Die Frage ist jetzt nur, was bedeutet das rechtlich für die Auslagerung? Welche Risiken bringen die Schnittstellen mit sich? Welche massiven Änderungen kommen durch die digitale EU-Identität auf uns zu? Und genau darüber sprechen wir heute. Die Serie begleitet Sebastian Glab, Rechtsanwalt und Partner bei Anetten. Sebastian, herzlich willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen, das ist jetzt unsere, was ist das, die vierte, ne? Vierte Folge zum Thema.
Vierte Folge, ja, genau.
Genau, sind wir jetzt in der letzten, Sebastian?
Ich glaube, wir hängen noch eine dran.
Dann ja. Erzählst du uns nachher, aber das machen wir zum Abschluss, das, was wir noch in der letzten Folge besprechen. Aber lass uns doch einsteigen. Vielleicht erstmal mit einem ganz grundsätzlichen Beginn. Wenn wir im AML-Kontext von Third-Party-Providern sprechen, von wem reden wir denn da eigentlich ganz konkret?
Ja, vielleicht noch ein Stück weit ausholender. Du hattest zumindest das Wort Auslagerung schon in den Mund genommen. Ich glaube, in der Welt bewegen wir uns. Auslagerung bzw. die Nutzung von Dritten bei den Kundensorgfaltspflichten. Wie kann ich Dritte einbinden, also Dritte, die nicht Verpflichtete sind oder andere Verpflichtete, wie kann ich sie einbinden in meinen KYC-Prozess? Und in dem Kontext vielleicht erst nochmal, wie ist denn die aktuelle Situation? Die aktuelle Situation haben wir, wenn wir uns das aktuelle Geldwäschegesetz anschauen, da gibt es den Paragraph 6 Absatz 7, der redet über das Thema der Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen. Die internen Sicherungsmaßnahmen sind in dem Paragraph 6 Absatz 2 genannt. Und immer wenn man eine Auslagerung dieser Sicherungsmaßnahmen möchte oder begehrt, dann ist das entsprechend anzeigebedürftig. Also die Aufsicht soll entsprechend informiert werden. Das macht insoweit Sinn. Und nehmen wir ein Beispiel, was lagert man aus? Man lagert den Geldwäschebeauftragten aus. Ja? Der Verpflichtete bedarf, sofern er einen Geldwäschebeauftragten benötigt, zukünftig, auch da haben wir eine Änderung. Jeder Verpflichtete braucht zukünftig einen Geldwäschebeauftragten. Aktuell ist es so, dass es nur bestimmte Verpflichtete benötigen oder bestimmte Verpflichtete benötigen einen Geldwäschebeauftragten. Insofern, da haben wir schon mal eine Verschiebung des Ganzen. Es wird einheitlicher, insofern auch ein Stück weit transparenter und meines Erachtens auch konsequenter, weil wenn man Geldwäscheprävention betreibt, dann ist die Frage, wenn ich keinen Geldwäschebeauftragten habe, wer macht das dann? Also insofern, das wird gelöst. So, wenn ich einen Geldwäschebeauftragten benötige und ich habe keinen, weil ich vielleicht ein besonders kleines Institut bin, ja, eine KVG, ein kleiner Güterhändler, dann besteht die Möglichkeit, ich benehme mich oder nehme einen externen und sage, okay, du bist mein externer Geldwäschebeauftragter und hilfst mir, Geldwäscheprävention für mich als Verpflichteter vorzunehmen. So, diese Auslagerung bedarf einer Vorabanzeige. Das heißt, die Aufsicht muss vorab informiert werden, so um die 2 Wochen, dass man grundsätzlich intervenieren kann. Das ist aktuell der Stand und das wird sich auch zukünftig zunächst mal nicht ändern, dass man einen Geldwäschebeauftragten externer Natur auch haben kann. Wir waren aber bei dem Third-Party-Provider gewesen. Das ist auch eine Form der Auslagerung. Da sind wir derzeit bei dem Paragraph 17, ein heißgeliebter Paragraph, derzeit, in dem ich die Kundensorgfaltspflichten, all das, was in dem Paragraph 10 fortfolgen, also 10 bis 15, 15a Geldwäschegesetz geregelt sind, die allgemeinen Sorgfaltspflichten, vereinfachten, verstärkten und so weiter, dass ich die zur Umsetzung dieser oder der Einhaltung dieser Kundensorgfaltspflichten mich eines Dritten bediene. Da haben wir eine Unterscheidung. Einmal habe ich einen Verpflichteten nach § 17 Absatz 1 oder habe ich einen nach 17 Absatz 5, da brauche ich eine vertragliche Vereinbarung. Und grundsätzlich kann ich eben diesen Dritten für die Einhaltung oder Umsetzung der Kundensorgfaltspflichten nutzen. Also das ist erstmal die aktuelle Situation. Und die zukünftige Situation ist ein bisschen anders, weil man möchte zunächst auch mal zu befürworten, man möchte die Verantwortlichkeit, die Kernkompetenzen in-house haben. Das heißt, dass man so zumindest sehr allgemein formuliert, dass man die Entscheidung, die Philosophie, die Strategien und so weiter und so fort in die Verantwortung des Verpflichteten oder in der Verantwortung des Verpflichteten unmittelbar hat. Das heißt, nicht einen Dritten einbindet. Und insofern haben wir dort Restriktionen in der Zukunft, dass bestimmte Auslagerungsmöglichkeiten, sei es aus dem Paragraph 6 Absatz 7, den ich genannt habe, oder bei dem dritten 17 GWG zukünftig nicht mehr möglich sind. Also das ist erstmal so die Einleitung. Es wird weniger, was ich auslagern kann, weniger, wo ich Dritte involvieren kann. Insofern eine Verlagerung in-house, was grundsätzlich erstmal so zumindest, wenn man sagt, okay, das, dann bin ich näher dran an den Informationen, gar nicht so verkehrt ist. Das vielleicht zur Einleitung.
Okay. Und ein sehr bekanntes Beispiel ist ja das Video-Ident-Verfahren. Kannst du kurz erklären, wie dieses Verfahren funktioniert und welche regulatorischen Anforderungen dabei erfüllt werden müssen?
Ja, Videoidentverfahren vom Saulus zum Paulus, wenn ich das mal so nennen darf. Die Regelungen an das Videoidentverfahren sind in dem Rundschreiben geregelt, beziehungsweise auch nochmal im entsprechenden Gesetz, in dem bestimmte Anforderungen auf die Art und Weise, wie ich dieses Videoidentverfahren durchführe, mit wem ich spreche, dass ich eine räumliche Trennung habe, die Kompetenzen, dass ich entsprechende geschulte Mitarbeiter und so weiter und so fort habe, das ist geregelt. Und wenn wir beispielsweise jetzt ein Videoidentverfahren durchführen würden, ich wäre derjenige, der sich identifizieren lassen möchte durch dich, dann würde das aus der derzeitigen regulatorischen Brille eine direkte Face-to-Face-Identifizierung sein. Das heißt, weil wir direkt miteinander kommunizieren und sozusagen sehen, ist das ein Stück weit unter den entsprechenden Anforderungen regulatorischer Form in Bezug auf die räumliche Trennung, dass nicht irgendjemand bei dir durch den Raum läuft und so weiter und so fort, würde man sagen, das ist eine Face-to-Face-Identifizierung. Das wird sich ändern. Man sagt, das ist eine Fernidentifizierung, weil man eben gerade nicht miteinander in einem Raum sitzt, sondern eben räumlich getrennt irgendwo anders sitzt. Das ist nun mal ein etwas anderes, ja, so, und natürlich in Bezug auf die Fernidentifizierung etwas regulatorisch ein Stück weit riskanteres, beziehungsweise anderes. Wollen wir es so stehen lassen. Der, was auch immer der Deutsche ist, aber wir in Deutschland haben so dieses Videoident-Verfahren, nachdem es erst so ein bisschen Stigma hatte, ja, das ist doch besonders anfällig in Bezug auf Betrug, lieb gewonnen, weil wir nicht so viele andere Verfahren kannten, außer das klassische Postident oder die direkte Identifizierung vor Ort. Insofern, und das wird so in der Zukunft, beziehungsweise es ist unklar, ob dieses Videoident-Verfahren so noch in Zukunft bestehen kann, wenn man sich die Anforderungen aus der neuen Verordnung anschaut und dann eben die Frage, wer kann vielleicht als Dritter noch dieses Videoident-Verfahren anbieten, unter welchen Anforderungen. Da kommen wir so ein bisschen in das Thema eIDAS, eine besondere Art der elektronischen Signatur. Und da kann man wohl sagen, dass der Anbieter eine Chance hat, das Videoident-Verfahren in einer bestimmten Art und Weise anzubieten, der eIDAS-konform beziehungsweise auch ein entsprechendes Zertifikat in Anführungszeichen innehat. Sonst wird das sicherlich, ist die Messe ist noch nicht gelesen. Gleichwohl, so wie wir das Videoident-Verfahren kennen, steht es zumindest zur Diskussion. So will ich es mal formulieren, ja.
Ja, und wie du sagst, gerade in Deutschland spielt eben die Vorgaben der Aufsicht eine große Rolle. Worauf müssen dann Unternehmen operativ achten, wenn sie solche Verfahren einsetzen, um dann nicht in eine Compliance-Falle zu tappen?
Will ich ein bisschen ausholen. Wir hatten über das Thema Auslagerung im Allgemeinen gesprochen. Und wenn wir uns dem Thema Auslagerung in Bezug auf die neue Verordnung und das neue AML-Paket nähern, dann ist zunächst erstmal wichtig, dass wir wissen, wo bewegen wir uns. So, wir bewegen uns bei den Kundensorgfaltspflichten und das ist jetzt beim Third-Party-Provider, glaube ich, der Anknüpfungspunkt bei den Kundensorgfaltspflichten im Artikel 20. Und wenn man dann schaut, der dritte, das, was wir aus dem Paragraph 17 aktuell geltendes Recht kennen, dann gehen wir so ein bisschen in die Paragraphen 48, 49 der Verordnung über. So, und in Paragraph 48, 49 Artikel 48, 49 der Verordnung, dort ist eben eine Bezugnahme auf die Kundensorgfaltspflichten geregelt und 48, 49 der Verordnung sagen, ich kann nur das durch einen Dritten in Bezug auf die Kundensorgfaltspflichten vornehmen lassen, was in dem Artikel 20 Absatz 1 Lit A, B und C geregelt ist. So, was wir wollen jetzt nicht zu sehr juristisch werden, das kann sich keiner merken, was dort in dem jeweiligen Artikel drin steht. Aber da ist eben abgegrenzt, was ich nicht durch einen Dritten vornehmen lassen kann. So, und da ist, glaube ich, noch ein Spiel, ja, ich weiß nicht, ist ein Spielraum drin oder wenn man zumindest den Wortlaut sich anschaut, ist wahrscheinlich kein Spielraum, aber es ist unklar, wie zum Beispiel das PEP-Screening erfolgen soll. PEP-Screening ist nicht genannt, dass ich das PEP-Screening, also die politisch exponierte Person, durch einen dritten Anbieter machen lassen darf, durch einen dritten. Das Thema Sanction-Screening, Aktualisierung, Monitoring, all diese Themen sind dort nicht genannt. Insofern die Frage, wie soll das in Realita laufen? So, und ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld. Ist das tatsächlich so gemeint? Über den Wortlaut kann man, glaube ich, nicht so 100% drüber hüpfen. Der gilt nun erstmal. Und da erhofft sich doch vielleicht der eine oder andere noch eine Klarstellung von der entsprechenden Aufsichtsbehörde beziehungsweise dann von der AMDA, wie sie sich das vorstellt, damit das überhaupt umsetzbar ist. Wir kommen gerne vielleicht, und vielleicht kannst du mir noch eine Frage stellen, beziehungsweise ich stelle mir selbst die Frage in Bezug auf das Thema der Auslagerung. Für fast einen Monolog, muss ich sagen, Dana. Das ist ja unglaublich. Ich chauffiere mich gerade in Bezug auf das Thema Auslagerung und bei den Dritten. Wenn wir über den Geldwäschebeauftragten sprechen und die Auslagerungsverbote, ich hatte es angesprochen, da gibt es meines Erachtens ähnlich wie bei den Dritten, also Artikel 20 mit den Kundensorgfaltspflichten gepaart mit Artikel 48 und 49 haben wir Auslagerungsverbote. Das heißt, bestimmte Tätigkeiten, Aufgaben kann ich gar nicht mehr an Dritte weitergeben. Beispielsweise das Verdachtsmeldewesen, die Risikoanalyse. Aber den externen Geldwäschebeauftragten gibt es immer noch. Und da weiß ich noch nicht so genau, wie man das in Einklang bringen soll. Wir haben einen externen Geldwäschebeauftragten, der kann aber grundsätzlich soll er existieren. Kann er vielleicht dann doch bestimmte Aufgaben nicht vornehmen, weil Verdachtsmeldungen kann man nicht auslagern. Gehört aber meines Erachtens ausschließlich, ist eine der Kernkompetenzen oder Kernaufgaben des Geldwäschebeauftragten, egal ob er jetzt in-house ist oder externer Natur, das passt genauso wenig zusammen wie diese, was heißt passt nicht zusammen, ist vielleicht zu aggressiv formuliert, aber da ist noch ein bisschen Unklarheit, wie gehe ich damit um bei der Nutzung eines Dritten, beziehungsweise diesen Auslagerungsverboten, die wir derzeit gar nicht kennen. Wir kennen derzeit im geltenden Recht keine Auslagerungsverbote, sei denn jemand ist vielleicht nicht geeignet, beziehungsweise die Aufsicht sagt, nee, das passt nicht. Der Herr Schmidtmeier-Lüdenscheid, der hat nicht das entsprechende Know-how. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, dass die Aufsicht dort interveniert. Aber so eine klassische Auslagerung, die kennen wir nicht. Und das ist, glaube ich, ja, ein Meilenstein und völlig anders, als es derzeit ist.
Du hast es vorhin schon angesprochen, neben Videoident wird zunehmend die EIDAS-konforme Identifizierung oder von der EIDAS-konformen Identifizierung gesprochen. Welche Rolle spielt die EIDAS-Verordnung für Third-Party-Provider?
Ja, letztendlich muss man sich Gedanken machen als Third-Party-Provider, wie kann ich überhaupt noch einen Service liefern unter Berücksichtigung dessen, was auf mich zukommt, beziehungsweise zunächst mal nicht auf mich zukommt, sondern auf die Verpflichteten. Und inwieweit können die Verpflichteten meinen Service nutzen? So, und in dem Kontext bietet sich eben an, dass ich, wenn ich einen Service liefere, das heißt eine Identifizierungssupport, dass ich eben EIDAS-konform bin, weil dort kann ich sicherstellen, dass dann auch der Verpflichtete diese entsprechenden Leistungen beziehungsweise meine, ja in Anführungszeichen, mein Approval, das ich bei der Aufsicht habe, auch nutzen kann für das Nachkommen der eigenen Verpflichtungen aus der Geldwäscheverordnung. Insofern spielt das sicherlich eine große Rolle, ob ich EIDAS-konform eine Leistung anbieten kann oder eben nicht, beziehungsweise dann wiederum, wenn ich bestimmte Service erbringe, falle ich unter Auslagerungsverbote, ja oder nein? Und insofern ist es essentiell erforderlich, dass sich der Service Provider Gedanken macht, macht er sicherlich, wenn er gut ist, welchen Service kann ich liefern und kann derjenige, der verpflichtet ist, nach der Geldwäscheverordnung auch tatsächlich diesen Service von mir regulatorisch nutzen? Ich glaube, das ist die Gretchenfrage in dem Kontext.
Okay. Aber kannst du vielleicht nochmal erklären, was unterscheidet denn die EIDAS-basierte Identitätslösung rechtlich vom menschlichen Verfahren wie Videoident?
Ich glaube, das ist relativ ein Stück weit technisch, dass man, also die EIDAS ist erstmal eine europaweit, EU-weite Regelung, in der diese qualifizierte Signatur auf einen entsprechenden einheitlichen Standard gehoben wird. So, und diese Video-Identifizierung ist sicherlich auch ein Stück weit EU-weit verbreitet, aber doch ein Stück weit nationales regulatorisches Sonderlocke. Insofern möchte man ja auch vor dem Hintergrund, das ist sicherlich zielführend, dass man eine Harmonisierung sowohl geldwäscherechtlich haben möchte und im Rahmen der Harmonisierung dann aber auch die Identifizierungsmöglichkeiten nutzt, wie zum Beispiel EIDAS, die EU-weit nutzbar sind, EU-weit einheitlichen Standard haben, in Bezug auf die Technik, in Bezug auf die IT-Sicherheit. Da kann man sich entsprechend auf der Homepage der Aufsichtsbehörden schlau machen. Geht man nochmal in die entsprechende Verordnung rein, wie die Verordnung, der Name sagt, europaweit, EU-weit geltend und dann sicherlich nicht zielführend. Insofern ein Stück weit parallel zu der Harmonisierungsmotivation oder dem Ansatz in Bezug auf Geldwäscheprävention, dass man nicht eine Sonderlocke auf nationaler Ebene nutzt, wie das Videoident, auch wenn wir sicherlich Startschwierigkeiten haben. Ich glaube, dass das Thema Videoident auch mittlerweile gereift ist. Ob das alles noch zeitgemäß ist, vermag ich gar nicht beurteilen. Sicherlich nicht zeitgemäß ist dann noch also das Erfordernis, eine harte physische Identifizierung vorzunehmen. Ich glaube, da ist man mit EIDAS und den Möglichkeiten deutlich weiter. Also insgesamt muss man eben schauen, dass man nicht mit nationalen Sonderlocken, die dann eben auch europarechtswidrig wären, die Intention der Geldwäscheprävention und der Harmonisierung der Geldwäscheprävention konterkariert.
Und welche Standards bringt die EIDAS-Verordnung mit sich?
Ja, also wie gesagt, das wäre jetzt ein Stück weit zu sehr technisch, zu wenn viel. Wir jetzt in die einzelnen Anforderungen reingehen. Aber insofern meine Bitte in dem Kontext, das sind insbesondere Sicherheitsanforderungen, wenn wir über die qualifizierte Signatur sprechen und eben das Erfordernis, dass wir, beziehungsweise die Anforderungen, die regulatorischen Anforderungen, die EU-weit einheitlich ist, dass wir diesen Standard im Rahmen dieser eIDAS-Konformität, beziehungsweise wenn wir entsprechend eIDAS-konform sind als Third-Party-Provider, dann auch damit sozusagen unseren Beitrag in Sachen Geldwäscheprävention leisten können. Wir sind reguliert, jemand hat sich unseren Prozess schon mal angeschaut. Deswegen können wir dann, das wäre ein Stück weit vielleicht Marketing, damit hausieren gehen, beziehungsweise das anbieten und sagen, okay, wir sind eIDAS-konform, wir haben die entsprechende Zertifizierung und damit können wir eben euch auch als Verpflichteter einen Mehrwert liefern. Ich glaube, so kriegt man die Kurve und kann am Ende des Tages da vielleicht auch ja, monetär etwas draus schöpfen. Ja.
Du hast im Vorgespräch den Punkt Monitoring erwähnt. Was versteht man denn in diesem Kontext unter Monitoring und warum ist es für Identifizierungsdienstleistungen denn so wichtig?
Ja, da kommen wir zu dem Ausgangspunkt oder den andersrum, den Einstieg in das Thema Auslagerung, Auslagerungsverbote, Nutzung von Dritten, dass wir eben schauen, was ist denn überhaupt unter Nutzung eines Dritten möglich? Und wenn wir dort in den Artikel 48 und 49 schauen, da kommen wir zu den Kundensorgfaltspflichten, die wiederum, ich wiederhole mich, im Artikel 20 geregelt sind. Und da steht eben gerade das Thema des Kundenmonitorings nicht so drin. Das heißt, das ist eine ureigene Aufgabe, die wohl so der Verpflichtete selbst vorzunehmen hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen kann ich überhaupt als Third-Party-Provider hier einen Added Value liefern? Inwieweit kann ich eingebunden werden? Wie kann ich unterstützen? Aber am Ende des Tages bleibt das Monitoring wohl dann doch bei mir als Verpflichteter.
Also, du hast es schon angesprochen, ne? Das sind für einmal die größten Herausforderungen, eben da diesen Weg zu finden als Third-Party-Provider. Also, ja, wahrscheinlich sind das so die größten Herausforderungen, die sie haben, ne? Letztendlich darauf zugeschnitten zu sein.
Genau, also das ich als Third-Party-Provider und dann eben die, ja, das Thema Auslagerung in Gänze. Ja, Auslagerung, Third-Party-Provider, Auslagerung von anderen wesentlichen Themen, wie zum Beispiel die Risikoanalyse, wie der externe Geldwäschebeauftragte, das Verdachtsmeldewesen, wie das alles miteinander in Einklang zu bringen ist, unter Einbindungssicherung vom Auslagerungsmanagement, dass man sich da Gedanken macht, beziehungsweise kann ich dann wiederum, das ist natürlich die Möglichkeit, dass ich, wenn ich das Thema des Third-Party-Providers nicht mehr habe, in der Gestalt, wie ich das aus dem Paragraph 17 kenne, also unser heißgeliebter Paragraph 17 mit den entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen, komme ich dann vielleicht in eine ganz klassische Auslagung mit Anzeigeverpflichtungen, analog zu dem, was wir aus dem Paragraph 6 Absatz 7 GWG derzeit kennen. Also da sind so viele Unklarheiten meines Erachtens noch drin, dass man da wirklich aufpassen muss, dass man sich Gedanken machen muss, ja, wie möchte ich meine Auslagerung gestalten? Wer hat den Hut auf? Und das unter einer Berücksichtigung, dass die Aufsicht grundsätzlich eher eine Verlagerung vom Externen wieder in-house möchte. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Tendenz, die man sieht. Da muss man allerdings aufpassen, ist das effizient, beziehungsweise ist das wirtschaftlich, gerade bei ganz kleinen Häusern, ja, also bei One-Man-Shows, ja, oder bei ganz kleinen Unternehmen, die können sich ja nicht klonen, nur weil sie einen externen Geldwäschebeauftragten benötigen. Stelle ich jetzt jemand neu ein? Ich glaube, da ist sicherlich noch Musik drinne und das gilt genauso für den Third-Party-Provider, das PEP-Screening, das Sanctions-Screening, all diese Themen. Da wird man schauen und idealerweise wird unsere Aufsichtsbehörde sich dort nochmal im Rahmen von einem entsprechenden Guidance ja, Klarheit schaffen.
Ja, du sagst, es ist noch so viel Unklarheiten. Wagst du trotzdem mal so einen Blick nach vorne, wie das aussehen könnte? Welche Entwicklung siehst du da bei der Identitätsprüfung und der Authentifizierung in den nächsten Jahren?
Also
Ganz
ich glaube,
konkret?
man wird sich ein Stück weit zurechtruckeln. Also ich glaube, dass die Tendenz in-house zu verlagern, beziehungsweise Sachen wieder zurückzuholen in-house, die's erkannt. Und es bleiben unverändert Möglichkeiten einen Dritten oder einen Externen mit einzubinden. Was unterstrichen worden ist, was allerdings auch nichts Neues ist, die Verantwortlichkeit, die kann ich nicht auslagern. Ne? Verantwortlich ist unverändert und so wird es auch bleiben. Alles andere macht keinen Sinn. Ist derjenige, der verpflichtet ist. Der verpflichtet ist, in Line zu sein mit dem Geldwäschegesetz. Und wenn das verstanden worden ist von den Verpflichteten, traurig, dass man im Jahr 2026 das vielleicht noch nicht verstanden hat, dann ist man auch in der Lage, bestimmte Prozesse unter Einbindung eines Dritten vielleicht nochmal zu optimieren. Und das heißt auch nicht, dass die Einbindung eines Dritten per se irgendetwas ja, ein Malus ist. Ganz im Gegenteil, es kann auch den Prozess nochmal verbessern. Gerade bei einem kleinen Haus, wenn ich das Know-how vielleicht nicht habe, dass ich noch einen Dritten mit reinhole, das mag alles Sinn ergeben. Bedeutet allerdings auch, ich muss natürlich schauen, was der Dritte macht. Ich muss Prozesse haben, die mir sagen, okay, wann performt der Dritte nicht so, wie ich mir das vorstelle? Diese KPIs, dass ich bestimmte Performance Indicator habe, die mir anzeigen, okay, da läuft irgendetwas schief, dass ich ein Auge auf den Dritten habe, dass es wohl Tendenz eher eine wesentliche Auslagerung ist und das Auslagerungsmanagement mit eingebunden ist. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Insofern habe ich das Thema Auslagerung auch nicht völlig abgeschrieben. Ich glaube, man muss noch mal ein bisschen schauen, wie das in der Praxis sich umsetzen lässt. Und grundsätzlich bin ich da optimistisch, ja.
Na gut, Sebastian, lieben Dank. Damit sind wir schon am Ende angekommen. Du hattest es angedeutet, wir werden eine Folge noch aufnehmen gemeinsam. Kannst du uns kurz einen Ausblick geben, worum es da gehen wird?
Ja, also worum wird es in der nächsten Folge gehen? In der nächsten Folge wird es nochmal so ein, nicht nur mal eine Zusammenfassung all dessen, was wir in den 4 Folgen besprochen haben, sondern pointiert auf bestimmte Themen nochmal die Idee und die Artikulation und die Kommunikation von Handlungsempfehlungen nach dem Motto, wie stelle ich mich denn selbst ready? Wie stelle ich Readiness her für den Zeitpunkt Sommer 2027? Was muss ich bis dahin machen? Wie kann ich darlegen, dass ich mir Gedanken gemacht habe? Was wird der Prüfer erwarten bis dahin? Und das soll so ein bisschen eine Empfehlung sein, ja, Guidance, wie kann ich auch vielleicht die ein oder andere Prüfung möglichst ohne Feststellung durchleben, durchlaufen. Und das wäre der Abschluss.
Sehr schön. Sebastian, lieben Dank für die Einladung und lieben Dank, dass du uns weiterhin durch dieses Thema begleitest. Und ja, für die Hörer natürlich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder bei Alles Legal. Fintech Recht Kompakt. Bis dahin.
Bis dahin, danke. Tschüss.